heutigen Gottesdienst. Das Thema von heute Morgen ist Barmherzigkeit. Und ich weiss nicht, wer sich von euch ein bisschen mit dem Kirchenjahr auskennt. Ich finde das Kirchenjahr etwas mega Spannendes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, eine Darstellung vom Kirchenjahr, um das ein bisschen zu visualisieren. Es gibt ja die Zeitpunkte im Kirchenjahr, die kennen wir alle. Zum Beispiel ist das Adventszeit, Weihnachten, die Fastenzeit vor Ostern oder Ostern selber, Auffahrt, Pfingsten. Das sind auch so Sachen, die wir alle kennen und die auch vielleicht die Leute kennen, die sonst nicht so kirchennah sind, die die Feste auch kennen. Nachher gibt es Feste und Sonntage, die auch da sind, die uns aber vielleicht erst bewusst werden, dass sie da sind, wenn wir sie feiern, wie zum Beispiel Erntedankfest oder der Ewigkeitssonntag oder der Dreifaltigkeitssonntag. Und das EGW Bio ist ja so eine Gemeinde, wir feiern Fest. Wir haben es auch in unseren Mission Statements drin, wir feiern Feste. Aber was ist eigentlich dann, wenn ein Kässerungsfest ansteht? Was ist dann, wenn wir nicht uns vorbereiten für Weihnachten oder Ostern? Was passiert in dieser Zeit? Wir befinden uns irgendwie gerade so ein bisschen in so einer Zeit. Im Kirchenjahr heisst die Zeit, in der wir drin sind, Trinitatiszeit. Sie fährt am Trinitatissonntag oder eben am Dreifaltigkeitssonntag an und geht fast bis zum Ende des Kirchenjahres, wo er mit dem Ewigkeitssonntag aufhört, bevor es dann mit dem Advent wieder anfängt. Keine Angst, wenn ihr jetzt hier nicht alles könnt lesen, was draufsteht, ist nicht so schlimm. Man kann die Sachen auch mega gebig im Internet nachschauen, einfach eingeben, evangelisches Kirchenjahr, und dann findet man das. Und es ist alles mega cool beschrieben. Genau, die Zeit, in der wir drin sind, die Trinitatiszeit, dauert eben fast ein halbes Jahr und manchmal kann ihm die Zeit vielleicht ein bisschen trocken vorkommen, weil wir eben nicht irgendwie Feste haben, die noch da sind und so. Und es ist eine mega gebige Zeit, zum Beispiel für eine Predigtserie, wo nicht irgendwie noch ein spezielles Sonntag oder irgendein Fest dazwischen kommt, wo man auch noch irgendwie muss reinschieben muss. Und was ich mega spannend finde, obwohl wir vielleicht in dieser Zeit drin sind, wo eben nicht irgendwie noch Ostern und Pfingst und Weihnachten und so, ist gleich jeder Sonntag speziell. Und jeder Sonntag hat ein eigenes Motto, hat einen eigenen Leitvers, ein eigenes Thema und hat seinen Platz in diesem Jahr. Und hat auch ganz eine eigene Aussage, die er mit sich bringt. Und wie ihr hier vielleicht auch seht, gibt es auch verschiedene Farben für die verschiedenen Feste und die verschiedenen Sonntage. Und wir sehen denen zum Beispiel, also wir sehen denen auch liturgische Farben. Zum Beispiel gibt es Violett, das bedeutet Buß oder Vorbereitungszeit und ist am Advent oder in der Fastenzeit. Die liturgische Farbe, dann gibt es zum Beispiel auch Rot, das kann zum Beispiel für den Heiligen Geist stehen und Pfingsten so unten links ist zum Beispiel auch Rot. Und die liturgische Farbe, die wir jetzt haben, ist eben Grün und Grün steht für Wachstum und Reife. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, ich kann mit dem nicht so viel anfangen, mit diesen Farben. Was soll das eigentlich? Ist mir irgendwie ein bisschen fremd, ein bisschen komisch, vielleicht auch ein bisschen stur. Und das ist voll okay. Ich glaube, die Farben sind einfach da, um uns zu zeigen, was das Kirchenjahr eigentlich alles für Zeiten mit sich bringt, was die Zeiten können bedeuten. Das kann es uns visualisieren. Das ist vielleicht auch gut für die Menschen, die ästhetisch Freude haben an dem, auch noch eine Hilfe, dass man mit dem arbeiten kann. Genau. Und egal, ob wir Menschen sind, die gerne Freiheit haben oder nicht, wir brauchen ja manchmal die Strukturen, die Feste und vielleicht auch gewisse Rituale und Abläufe, die uns helfen, uns im Alltag zurechtzufinden. Nicht jeder braucht gleich viel Struktur, das ist mir auch klar. Aber gleich wären wir ohne Struktur irgendwie aufgeschmissen. Und eine Struktur kann uns eben helfen, uns auf das zu konzentrieren, was in diesem Moment dran ist. Und ich habe das mega spannend gefunden, weil wir eben gerade in dieser Zeit sind vom Wachstum und vom Reifen. Und weil uns das vielleicht manchmal helfen kann, uns auf das zu fokussieren. Genau. Und darum wollte ich euch das Kirchenjahr auch ein bisschen näher bringen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr das alles wissen müsst oder dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt etwas mega Wichtiges für das EGW. Aber ich finde es zwischendurch spannend, einfach auch zu sehen, was eigentlich das Kirchenjahr alles mit sich bringt. Und das heutige Thema ist ja seid barmherzig und das habe nicht ich so ausgewählt, sondern das ist eben das Thema vom heutigen Sonntag. Der vierte Sonntag nach Trinitatis, sagt man eben auch, nach dem Dreieinigkeits-Dreifaltigkeitsfest. Genau. Darum geht es heute um Barmherzigkeit. Und das ist ja eigentlich auch der Jahresvers von der Losung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und wir wollen heute zusammen einen Text anschauen zum Thema Barmherzigkeit, wo einem vielleicht nicht als erstes in Sinn kommt, wenn man von diesem Thema hört. Das ist nicht der barmherzige Samariter, der vielleicht auch mega gut passt, sondern der Text steht ganz am Anfang in der Bibel, am Schluss vom ersten Buch Mose. Dort steht Folgendes. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nun nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er es uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten. Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nichts nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor. Aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Folgende Szene ein paar Jahre vorher. Die Brüder von Josef kommen nach Ägypten, wo im Land eine Hungersnot ist ausgebrochen. Und sie sind auf Ägypten Getreide holen. Sie sind schon zum zweiten Mal dort. Beim ersten Mal mussten sie einen der Brüder dort lassen, weil sie zurück mussten, den jüngsten Bruder zu holen, den Benjamin. Der Josef wollte das so. Sie haben noch nicht gewusst, dass das der Josef ist. Sie sind also zurückgekommen und haben den jüngsten Bruder mitgebracht. Und bei dieser zweiten Reise stellt der Josef sie nochmal auf die Probe. Schlussendlich hätte Benjamin in Ägypten bleiben müssen. Die Brüder wissen aber, wenn der Benjamin nicht heimkommt, dann wird es dem Vater das Herz brechen. Und so setzen sie sich ein für den jüngsten Bruder. Der Josef merkt, wie sich seine Brüder, die ihn so viele Jahre vorher nach Ägypten als Sklave verkauft haben, wie sich die Brüder verändert haben. Und er muss einfach rennen und er gibt sich ihnen zu erkennen. Und bereits dann hat er ihnen vergeben. Er sagt ihnen schon dann, dass Gott ihn in das Land hat hineingestellt und dass Gott ihre bösen Taten in etwas Gutes verwandelt hat. Und jetzt sehen wir die Szene irgendwie wieder. Wieso? Der Jakob, der Vater, ist gestorben. Er hat als Garant fungiert irgendwie. Als Garant fungiert, dass die Brüder friedlich zusammenleben konnten. Er war das Familienoberhaupt und hat durch das irgendwie einen natürlichen Zusammenhalt geschaffen zwischen den Brüdern. Und jetzt ist eben der Vater tot und der natürliche Zusammenhalt ist nicht mehr einfach so da. Und die Brüder von Josef hatten plötzlich Angst, dass Josef seine Meinung ändert und sich jetzt gleich an ihnen rächen will. Und aus ihrer Sicht hat er völlig das Recht dazu gehabt, das zu machen. Vielleicht seid ihr ja auch schon mal in so einer Situation gewesen, ihr habt jemanden verletzt, bewusst oder unbewusst. Ihr seid zu dieser Person, habt um Vergebung gebeten und die Person hat euch vergeben, aber ihr habt gleich irgendwie noch so ein ungutes Gefühl gehabt. Ihr habt gleich irgendwie das Gefühl gehabt, ihr verdient das nicht ganz oder die Person sollte doch noch hässig sein auf euch. Wie kann die euch jetzt schon vergeben? Oder ihr habt vielleicht die Vergebung oder den Zuspruch von dieser Person nicht annehmen. So stelle ich mir vor, ist es diesen Brüdern gegangen, wo sie nochmal zum Josef kamen. Sie hatten Angst und sie haben noch die Schuld gespürt von damals. Und darum sind sie eben nochmal zum Josef. Ich finde es spannend, wie sie ihn um Vergebung gebeten haben. Sie haben nicht einfach gesagt, es tut uns leid, kannst du uns vergeben. Sie haben den Vater ins Spiel gebracht. Sie haben seine Autorität gebraucht. Und sie haben ihr eigenes Leben am Josef angeboten. Sie haben gesagt, wir können deine Sklaven sein. Und sie haben auch Gott ins Spiel gebracht. Sie haben gesagt, wir bitten bei dem Gott von deinem Vater, bei dem Gott, wo wir dienen. Sie haben also noch eine zweite Autorität nebst dem Vater ins Spiel gebracht und haben so gehofft, dass der Josef ihnen doch jetzt endlich vergeben kann. Und noch etwas fällt auf. Sie sind zuerst nicht einmal selber zum Josef, sie haben zuerst jemand anderes geschickt. Ich weiß nicht genau, ob sie das gemacht haben aus Respekt, ob das so Brauch war dann, oder ob sie es gemacht haben, wo sie so fest Angst hatten, dass der Josef gegen noch böse ist, dass sie zuerst jemand anderes geschickt haben, um quasi ein Vorbote zu sein, bevor sie dann selber gehen. Ich glaube, egal welchen Grund dass sie hatten, man merkt durch all das, was sie sagen und was sie tun, dass sie sich unglaublich schuldig gefühlt für das, was sie dem Josef angetan haben. Und es hat sich einfach noch nicht losgelassen. Sie hatten irgendwie noch nicht den Frieden gehabt. Wie reagiert jetzt der Josef auf das Ganze? Er ist zutiefst berührt. Ihm geht es mega nahe, dass er noch einmal in Tränen ausbricht sogar. Genauso wie dann beim ersten Mal, wo sie ihn um Vergebung bitten. Der Josef lässt sich von der Not seiner Brüder berühren. Seine Brüder hatten nämlich eben eine Not. Sie haben die Schuld, die sie hatten, die hat immer noch an ihnen genackt. Mich beeindruckt, wie der Josef sich ein zweites Mal berühren lässt. Er hat nicht einfach gesagt, jetzt tut doch nicht so. Ich habe euch doch schon lange vergeben, jetzt macht doch nicht so ein Gescheiss daraus. Oder manchmal sagen wir das vielleicht bei etwas, wenn jemand zu uns kommt, es tut mir leid, sagen wir doch, mach doch nicht so ein Gescheiss daraus, das ist schon gut. Er hat das nicht gesagt. Und er hat auch nicht gesagt, ja, eigentlich habt ihr recht, ihr seid jetzt meine Sklaven. Nein, er hat gemerkt, dass die Schuld seine Brüder gegen noch quält. Und er hat zu ihnen gesagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ihr müsst keine Angst haben, dass sie euch das nachtragen. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass das, was ich zu euch gesagt habe, dass ich euch vergebe, dass das nicht mehr zählt. Nur weil der Vater gestorben ist. Ihr müsst keine Angst haben. Gott hat mich da hergestellt. Ihr habt vielleicht etwas Böses mit mir vorgehabt, aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Habt keine Angst. Ich werde zu dem stehen, was ich gesagt habe, und für euch und eure Familie sorgen. Ich finde das mega krass und ich wünsche mir manchmal, ich könnte so reagieren wie der Josef. Ich meine, es ist schnell mal gesagt, ich vergebe dir. Aber wie es in meinem Herzen dann wirklich aussieht, kann es manchmal etwas anders sein. Und wenn ich die Antwort von Josef so lese, dann beeindruckt sie mich einerseits und andererseits überfordert sie mich irgendwie auch. Und ich denke, das wäre doch eigentlich die gute christliche Antwort, oder zu sagen, es ist schon gut, Gott hat es zum Guten gewendet, es klingt so gut, man versucht irgendwie das Positive zu sehen, auch im Schlechten. Und manchmal haben wir vielleicht sogar ein bisschen das Gefühl, wir müssen das sagen oder wir müssen das denken, und dann sagen wir es, aber wir merken irgendwie, wir glauben es noch nicht so im Herz, oder im Herz ist irgendwie noch etwas rum, irgendwie eine Bitterkeit, und wir vergeben vielleicht dieser Person mit unseren Worten, aber im Herzen ist irgendwie noch nicht alles gut. Nach außen wirkt es mega fromm, aber uns innen sieht es anders aus. Und ich bin überzeugt, der Josef hat diese Sätze nicht einfach so kopflos gesagt. Er hat sich überlegt, was er seinen Brüdern gesagt hat. Und ich glaube auch mega fest, dass er überzeugt war von dem, was er seinen Brüdern gesagt hat. Und es in seinem Herz auch so hat ausgesehen, dass er nicht einfach gesagt hat, ich vergebe euch, aber er war bitter gewesen. Und ich glaube, wir haben auch keinen Grund, wenn wir die Bibel lesen, irgendetwas anderes zu glauben. Und gleichzeitig glaube ich eben auch, dass er das nicht von sich selber aus hat können. Ich glaube, dass Gott mit ihm einen Weg ist gegangen von Vergebung und ihm geholfen hat, dass er seinen Brüdern vergeben kann. Und dass er ihnen jetzt sogar dienen kann, weil er hat ja gesagt, ich werde für euch und eure Familie sorgen. Ich glaube, dass Vergebung und Barmherzigkeit die Fähigkeit, die Not von anderen zu sehen und ihnen dort zu begegnen und sich dieser Not anzunehmen, dass das immer zuerst etwas ist, was von Gott ausgeht. Dass wir das nicht aus uns selber müssen können. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns hilft, diesen Menschen zu vergeben, die schuldig geworden sind, die uns etwas Unrechts angetan, bewusst oder unbewusst. Und wir können genauso darum bitten, uns ein barmherziges Herz zu schenken, um Menschen in ihren Not zu begegnen. Ich möchte die Predigt mit zwei Versen abschließen. Heute ist ja das Thema Barmherzigkeit, seid barmherzig. Aber wenn wir die Geschichte von Josef anschauen, könnte man gut so gut auch sagen, das Thema könnte sein, vergebt einander. Und ich würde es mega gerne zusammenfassen mit vergebt einander und seid barmherzig. Der erste Vers steht in Epheser 4, 32, dort steht, Seid vielmehr freundlich und barmherzig. Vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und der zweite Vers ist der Jahresvers aus Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Etwas fällt mir bei diesen beiden Versen auf, und vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Beides Mal steht, so wie Gott oder wie euer Vater im Himmel. So wie Gott uns vergeben hat, so sollen wir anderen vergeben. Und so wie er barmherzig ist, so sollen wir barmherzig sein. Gott gibt uns nicht einfach den Befehl von oben ab, seid jetzt barmherzig und vergebt einander, aber schaut selber wie. Sondern er zeigt uns, wie das gehen kann. Er geht uns voran. Er hat uns seinen Sohn auf die Welt geschickt, Jesus, der uns vorgelebt hat, was es heisst, vergeben und barmherzig zu sein. Und wir dürfen diesem Beispiel als Jünger und Jüngerinnen folgen. Gott gibt uns nicht einfach nur den Auftrag, zu vergeben, zu barmherzig zu sein, sondern er ist auch der, der uns hilft, dass wir das können. Und darum dürfen wir immer wieder zu ihm kommen und ihn bitten, dass er uns hilft. Wenn wir zum Beispiel merken, dass irgendeine Bitterkeit in unserem Herz ist, dass wir jemandem noch nicht ganz vergeben können, dann können wir zu ihm gehen und ihm das sagen und ihm die Bitterkeit auch hergeben und ihn bitten, dass er uns hilft, dass wir vergeben dürfen. Und manchmal hilft es vielleicht auch, mit einer eng vertrauten Person darüber zu reden, dass das ins Licht kommen kann und dass wir dürfen Schritt für Schritt die Vergebung auch aussprechen und dass das auch in unserem Herz passieren darf. Und wenn wir merken, dass es uns schwerfällt, barmherzig zu unseren Mitmenschen zu sein, wenn wir schnell anfangen zu urteilen über andere oder wenn wir gerne nur ihre Fehler sehen, anstatt einfach mal dürfen, darüber wegzuschauen, über die Fehler, im Wissen, dass wir alle nicht perfekt sind, auch dann dürfen wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns die Barmherzigkeit schenkt und ein barmherziges Herz schenkt. Und dann ist es gleichzeitig auch an uns, die Barmherzigkeit immer wieder einzuüben. Mit kleinen Gesten im Alltag. Das kann zum Beispiel heissen, dass wir einmal weniger am Partner oder unseren Freunden sagen, was sie jetzt heute alles schon wieder nicht gut gemacht haben. Oder das kann auch heissen, dass wenn wir jemandem auf der Straße begegnen und wir in unserem Kopf schon ein Vorurteil über die Person fällen, dass wir sie einfach segnen innerlich und den Segen über ihnen aussprechen. Und so gibt es ganz viele verschiedene Arten, wie wir Barmherzigkeit im Alltag einüben und leben können. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das Experiment macht, je mehr ihr nach achtet und je mehr ihr versucht, die kleinen Sachen barmherzig zu sein, desto mehr Situationen werden euch auffallen, wo ihr die Barmherzigkeit könnt üben könnt. Und je mehr dass wir die Barmherzigkeit leben, desto mehr werdet ihr auch merken, dass das auch Freude für einen selber gibt, dass es nicht nur etwas ist, was die anderen segnet, sondern auch ein Segen für einen selber kann sein. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.